hinter uns verbrennen. Narzissen und Kakteen.
Ja, hier sind wir wieder mit dem Podcast Narzissen und Kakteen von Element of Crime. Wir sind also Sven Regener, Jakob Ilja und Richard Papik. Und wir reden über die Vergangenheit der Band, über die einzelnen Jahre, über die dort entstandenen, in dem Jahr entstandenen Platten, wie das sich für uns dargestellt hat und ja, was es da so zu erzählen gibt. Und heute ist es die dritte Folge, es geht also um auch unsere dritte Langspielplatte. Das ist die Freedom, Love and Happiness. Die haben wir 1988 in New York aufgenommen. Vielleicht sollten wir kurz über die Ausgangssituation sprechen.
Wir hatten uns, glaube ich, schon sowas auf dem Zettel und wollten gerne mal nach New York. Und die Firma wollte das immer nicht bezahlen, weil das war zu teuer, die ganze Reise darüber. Und dann fiel der Dollar. Und eines Tages sagte, glaube ich, einer aus der Chefetage, lass die Jungs doch fahren, lass die doch darüber fahren. Das ist vielleicht auch gut für ihren kreativen Input und so weiter.
Okay, also wir waren bei einer großen Plattenfirma. Wir waren bei der Polydor. Wir hatten eine Platte bei denen rausgebracht, die Try to be Mensch. Die hatte 10.000 Mal verkauft ungefähr im ersten Vierteljahr. Und damit waren wir sozusagen so ein hoffnungsvoller Nachwuchs-Act. So kann man das, glaube ich, sagen. Das war ja nichts jetzt, wo man sagen würde, als Polydor, die haben damals, was weiß ich, eine halbe Million Singles mal eben verkauft von irgendjemandem, von Bernhard Brink oder so, dass sie jetzt sagten, wir sind, auf so eine Band haben wir immer schon gewartet. Aber es gab so eine gewisse Hoffnung, weil wir eben, wir waren damit nicht in den Charts und nichts, nicht so wie später. Also, und die machten, also die zogen die Option und machen die nächste Platte. Und die erste, die Platte davor, die Try to Be Mensch, war mit John Cale produziert.
Na? Genau, die Frage stellt sich auch, also neben dem Ort, wo man aufnimmt, stellt sich natürlich auch, mit wem nehmen wir die auf?
Und ich glaube, so rum ist auch die Reihenfolge richtig. Ich glaube, dass David Young die Idee hatte, nach New York zu gehen.
Ja, weil er da, ich glaube, zum einen die Geschichte, die er hatte in New York, weil er da lange gearbeitet hat, weil er die Stadt kannte und weil er vielleicht auch dachte, das ist eine gute Idee für die Band selber in so einem Kontext aufzunehmen.
Mhm. Die Frage ist ja auch, warum wollten wir mit John Cale nicht mehr aufnehmen? Wir hätten ja auch zu John Cale gehen können, sagen können, wir machen die nächste Platte mit ihm.
Ja, weil wir uns, glaube ich, also nicht glaube ich, sondern es war tatsächlich so, dass wir uns doch in der Zeit in London eigentlich viel mit Dave unterhalten haben. Wir sind in Pubs gegangen mit ihm, wir haben Zeit mit ihm verbracht. Es gab eine Menge Gespräche über alles Mögliche und es hat ein Vertrauen auch geschafft. Wir haben die Single, einen Remix für 12 Inch mit ihm gemacht. Also das waren alles Aspekte, die Vertrauen geschafft haben, wo wir dachten, das ist der richtige Mann.
Der war uns näher, ne? In dem Moment einfach, denke ich.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist auch einfach ein Grund gab, warum wir es mit John Cale nicht nochmal gemacht haben. Weil völlig klar war, wenn wir es mit John Cale nochmal machen, dass wieder genauso läuft wie beim letzten Mal. Das war jedenfalls meine Vorstellung davon. Weil John Cale war ja ganz klar, der war autoritär, der hatte eine bestimmte Art, Platten aufzunehmen, die wurde genau so durchgezogen, der hat eigentlich kaum irgendwas gesagt. Und dann wurde das, war gleichzeitig aber der Band gegenüber ja doch sehr freundlich eingestellt, hat das auch einigermaßen passend dann gemischt und dann kam das raus. Aber wir wollten, glaube ich, auch nicht einfach so sowas wie die John Cale Band oder sowas sein. Das ist also so, dass wir da so angedockt haben. Das war natürlich auch ein großer Name. Ich glaube, John Cale war in meiner Sicht jemand, der gut ist dafür, eine erste Platte von jemandem zu produzieren, aber der selber eigentlich Künstler ist. Ja, der hat ja damals selber also viele Platten rausgebracht und selber einfach Songs geschrieben und der sozusagen deshalb nie so nah an so eine Band andocken kann wie ein reiner Produzent. Habe ich jedenfalls gedacht. Weiß nicht, wie es euch geht. Ihr kommt, glaube ich, einmal mit Dave besser klar, oder?
Na, ich glaube, ich hatte vielleicht auch die Vorstellung, dass man eine Platte auch noch anders aufnehmen kann. Ne? Das war ja dann die zweite Platte, die wir mit John Cale gemacht haben. Und ich dachte, für eine dritte Platte, keine Ahnung, künstlerisch freier, mehr Möglichkeiten. Also ich habe ja die eigene Limitierung vielleicht nicht so gesehen. Aber vielleicht ist es etwas gewesen, was ich mir mit Dave mehr erhofft habe. Dass da, dass wir nicht nur eingehen, das spielen und das war's dann, ne?
Ja, letztendlich war es dann, kam es dann ja auch so, aber vielleicht nicht so, wie du dir das vorgestellt hast.
Nee, das kam sowieso bei keiner Platte, so wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist ja nun mal der Gang der Dinge.
Ja, wenn man die, wenn man sich überlegt, also die Geschichte mit New York, das war eigentlich so, dass wir ja, Also wir hatten die erste Platte in Düsseldorf aufgenommen, die zweite in London, und wir hatten keine Lust, in Berlin aufzunehmen. Das ist mal sicher. Das wollten wir nicht. Ne? Oder? Also das fanden wir nicht gut. Da waren auch so drauf, glaube ich, dass wir sagten, wir wollen gern irgendwo anders sein, genau. Aus dem Alltag so raus. Wir wohnten in schlechten Wohnungen, weißt du, wir hatten wenig Geld, wir kamen gerade so über die Runden und wir wollten, glaube ich, eigentlich auch damit sowas verbinden. Also für mich war das so, ich hätte mir nie im Leben eine Reise nach New York leisten können. Ich hätte mir nie im Leben auch ein Hotel da leisten können oder so. Und ich fand das einfach, und Dave wollte unbedingt nach New York, weil seine ganzen Kumpels da waren. Ja, der wollte unbedingt mal wieder nach New York, glaube ich auch. Also, oder? Und wir fanden das natürlich super.
Ja, und vielleicht ist auch damals, als es noch Geld gab, richtig bei den Plattenfirmen, hat man natürlich die Gunst der Stunde auch genutzt. Ne? Was ist möglich? Was geht da? In welche Studios kann man gehen? Wo kann man hinreisen damit? Wenn das finanziert ist, ist auch nicht schlecht.
Ja, genau. Das sage ich. Also, das ist klar. Dave hätte ja auch sonst einfach 2 Wochen nach New York fahren können. Aber nein, schöner ist es, wenn es die Plattenfirma bezahlt. Machen wir uns nichts vor. Ja. Und verkauft haben wir es ihnen, gut abgesehen davon, dass der Dollar niedrig war. Das stimmt, Richard. Glaube ich auch damit, dass wir gesagt haben, naja, da kann man aber auch was erzählen. Ne? Bei den Interviews und so, dass man eben in New York war und so.
Wir waren jung, wir wollten reisen, was erleben nebenbei auch noch. Und das war doch eine prima Möglichkeit, neben der Plattenaufnahme noch an einem schicken Ort zu sein, der hip war und wo wir noch niemals waren.
Für uns war das ein guter Grund. Für die Plattenfirma war eher ein Grund, wir können später damit angeben und sagen, es hat eine Bedeutung in Bezug auf. Weil New York war ja die Hauptstadt der Welt eigentlich, oder? Künstlerisch.
Ja, absolut. Also kommen wir wahrscheinlich später noch zu in der Promo. kam das ja zum Ausdruck, ne?
Ja, das war ja genau der Punkt. Deshalb haben die das ja nur eigentlich eingesehen, das alles zu bezahlen, weil es eine Menge Extrakosten eigentlich, ne? Und dann kamen wir also nach New York. Es war wieder Winter, es war wieder so irgendwie Jahreswechsel, ich glaube Anfang Januar oder so.
Genau, und die haben uns eine Limo gestellt mit einem Fahrer.
Und Dave hat das mit seiner weißen Gitarre gemacht. Der hat die ins Budget eingebracht und hat für das Geld hat er uns einen Fahrer zum Flughafen geschickt. Da stand einer mit einem Schild, Element of Crime. Und das war,
ja, das war geil.
Das war ziemlich cool. Und das Erste, was der Fahrer gemacht hat, er hat gesagt, ihr Musiker, ja, ich habe hier auch was. Mussten wir uns ein Tape anhören. So, ich weiß nicht, ich glaube, da war auch ein Saxophon drauf. Also es war irgendwie, jedenfalls, es war so.
Der war auch Musiker,
war sehr klassisch. Und ich erinnere mich noch, dass wir, als wir aus dem Tunnel rauskamen und in Manhattan dann da hochfuhren, dass ich eigentlich wie so ein Kind, ich habe so geguckt und habe gesagt, das ist faszinierend, überwältigend und gleichzeitig kenne ich das. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist Kojak. Dass ich dachte, ich kenne das aus Kojak. Und dann dachte ich, Mann, das ist ja banal jetzt. Aber das war halt beides gleichzeitig. Es war banal und überwältigend. Und das ist, glaube ich, wenn man geprägt ist durch amerikanische Kultur, durch diese Serien und so weiter, ist es vertraut und es ist natürlich trotzdem fremd. Das ist ein ganz eigenartiger Moment, ja, in diese mystische Stadt da einzutauchen oder aufzutauchen.
Ich war irre geflasht. Ich saß da links hinten in dieser Limo, man streckte so die Beine aus und stieß trotzdem nirgendwo an, hing also da so in dieser Limo hinten drin. Ja, wir kamen echt da raus und da kriegte man plötzlich sah man von diesem Punkt aus die ganze Manhattan so. Es war wie am Anfang von so einem Woody Allen-Film oder so. Also gleich geht wirklich, denn gleich spielt George Gershwin die Musik dazu. So war das irgendwie, das war schon. Und dann kamen wir ja nach Manhattan rein. Wir haben ja im Chelsea Hotel gewohnt, das können wir leider so, kamen wir in Manhattan rein und die Gullis dampften. Ich meine, das war genau so, wie das im Film man sich vor, also die Gullis dampften, weil das so kalt war, dass also die ganze Abwasser natürlich sofort dann verdampfte, also dass die Luftfeuchtigkeit gleich sah, war so wahnsinnig trocken, eine unfassbare Kälte, so 20 Grad minus oder so. Das war schon irre, ja.
Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte die falschen Sachen eingepackt. Ich kannte keinen amerikanischen Ostküstenwinter, nicht wirklich.
Ja, ich musste mir erstmal eine Mütze kaufen, das weiß ich noch, weil ich Angst hatte, mich zu erkälten. Und dann sind wir ins Chelsea Hotel eingecheckt.
Ja, das Legende, ne?
Ja, das Cockroach Hotel eigentlich, ja. Also das war echt ganz schön runtergekommen. Aber natürlich für uns trotzdem total toll. Also da wird ja das Erdgeschoss zum Märchenschloss, weil man ja wirklich dann... Ja, man sich das anguckte und das war so Geschichte, ne? So, also alle großen Rockmusiker, Chelsea Hotel, Lieder drüber geschrieben, ne? Leonard Cohen. Ich habe zusammen mit Veto in einem Zimmer gewohnt und ihr beide hattet auch zusammen ein Zimmer.
Ja, da hast du die Glückskarte, den Joker gezogen.
Ja, gut, das war halt so. Aber wir waren ja auch zusammen in der Band. Man muss ja auch klarkommen. Und wobei, wie ich habe ja schon letztes Mal gesagt, beim letzten Podcast, wir waren ja wie Hund und Katze. Aber da im Zimmer selber ist das eigentlich nie so.
Das ist doch gut.
Das war nur im Studio eigentlich. Also das war wie so ein Waffenstillstand. Immer wenn das Studio vorbei war, sozusagen redet man nicht mehr drüber. Ja, das war eigentlich ganz gut. Wir waren dann ja meist abends auch betrunken. Wir haben ja irgendwo hingegangen, hat sich noch eingebrannt und dann ins Chelsea Hotel. Da ist man ja nicht mehr so wahnsinnig munter gewesen.
Ich erinnere mich noch an eine Sache, dass wir dank der Plattenfirmen hatten wir ja Spesen. Ja, Spesengeld. Und das war also auch für so ein Eierdieb wie mich, der da irgendwie im Grunde genommen auch immer nur bis zum Monatsende reicht das gerade so, das Geld, war das natürlich auch so ein Extraplus. Und was habe ich gemacht mit dem Geld? Das erste, was ich gemacht habe, ich bin raus aus dem Chelsea Hotel, links das nächste Haus, da ist ein Laden für Comics gewesen, das ganze Geld in Spider-Man Comics investiert.
Komplett. Ja, du bist auch dafür legendär gewesen, die ganze Nacht über ferngesehen zu haben. Das war auch so. Ich glaube, Richard hat mir das erzählt, dass du die ganze Nacht ferngesehen hattest. Du kannst gar nicht aufhören. So viele Fernsehkanäle, wir hatten ja nur 3,5 oder was in Deutschland. Da war ja noch vor Privatfernsehen.
Naja, in Berlin hatten wir ja 5, aber die haben auch nicht gereicht.
Also die beiden DDR-Kanäle, ja, da kam Sat.1, glaube ich, gerade auf oder so, oder RTL. Aber ich weiß, da diese unfassbar vielen Fernsehkanäle mit so unfassbar viel Werbung. Eine Folge von so 45-Minuten-Folge von einer Fernsehserie zu gucken, dauerte irgendwie 2 Stunden oder so, weil dauernd Werbung war.
Das stimmt, die Werbung kannte man auch nicht. Das war alles neu.
Das war ein aufregendes, seltsames Land. Das Studio. Das Studio hieß Sound & Sound Studio und war irgendwo in den 40ern. Das Chelsea Hotel, 23. Straße, glaube ich, war das. Und man musste über 20 Blocks Uptown laufen.
45. war das, glaube ich.
45. Ne?
Ja. Genau, das waren nämlich zwei Blocks von der 47.
Von der 42. Dirty Boulevard, da mussten wir immer lang.
Ach, das ist 42.
Times Square
war. Ich wusste nicht mehr, welches Dirty Boulevard war. Hatte ich vorhin noch geguckt irgendwie, aber 42. war es. Ah ja.
Ja, auch Times Square dann, was war der 42. ja auch da die Ecke, da sind wir dann vorbeigekommen. Aber ich bin eigentlich fast immer, ich weiß nicht, sind wir zusammengelaufen eigentlich zu Fuß? Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, wir hatten noch so ein Frühstückscafé, ne? wo wir morgen zusammen gegessen haben und dann sind wir da langgelatscht.
Genau, wo wir jeden Morgen fast immer dasselbe gegessen haben.
Pancakes.
Ne? Pancakes.
Oder Spiegel, ja. Das ganze Programm. Ja, Wahnsinn. Also auch vom Essen her, also eine sehr reichhaltige Angelegenheit. Und wir hatten letztendlich 18 Tage in dem Studio zum Aufnehmen. Gemixt haben wir später in Berlin, da kommen wir noch drauf. Wir hatten 18 Tage zum Aufnehmen, 9 Tage, dann 2 Tage frei und dann nochmal 9 Tage. 20 Tage waren wir insgesamt, also 3 Wochen waren wir in New York. Ja, und das Interessante war jetzt, fand ich, wir hatten ja die Songs und wir hatten sogar die Songs vorher schon einmal probemäßig aufgenommen, hier im Wedding, im White Wedding Studio hieß das.
Stimmt, ja.
Als Demo. Mhm. Und das ging noch einigermaßen so, aber das war dann auch wieder so eine Klick-Diskussion, ging schon wieder los. Dave wollte bei bestimmten Stücken, wo ihm die Temposchwankungen zu groß waren, wollte er einen Klick reinbringen, das ging in New York eigentlich gleich damit los und da gab's gleich Stunk eigentlich. Und wenn ich mich richtig erinnere, seid ihr ja mit Dave eigentlich total aneinander geraten. Und mit mir ja auch bei der Produktion. Weil Dave war, glaube ich, nicht der Produzent, den ihr euch vorgestellt habt.
Nee, das ist, was ich ja vorhin schon sagte, das hat auch was mit mangelnder Reife zu tun, mangelndem Wissen über die Sachen, ne? dass so eine Aufnahmesituation für mich auch immer eine riesen Projektionsfläche war. Also die Erwartung hat im Grunde genommen niemand hätte die erfüllen können. Das weiß ich jetzt rückblickend, ne? Dass ich in diese Produktion gegangen bin und dachte, na jetzt wird hier der Sack aufgemacht und da kommen jetzt all diese tollen Sachen. Dass das aber auch also anzuerkennen, was man kann zum einen und das auch, was die Band ist, das hat gedauert. Und ich weiß zum Beispiel bei der Platte, dass ich die rückwirkend erst vor 10 Jahren oder so, als ich dann nochmal richtig gehört habe, habe ich gemerkt, was das für eine. Also vorher war die wie so, die habe ich immer irgendwo hingetan, habe die nie wieder richtig gehört. Und weil die durch die Streitereien und durch diese scheinbar negativen Erfahrungen hatte die so einen Ruf weg und das lag einfach total falsch, ja. Also es war, glaube ich, auch immer so ein, sagen wir mal, so eine Herausforderung, ja, zu verstehen, auch was das eigentlich ist, eine Produktion, mit wem, also was machen wir denn da eigentlich, ne?
Ich würde mal so sagen, wir waren in der Situation, waren wir richtig scheiße drauf. Wir saßen immer hinten auf dem Sofa und haben rumgemeckert an dem, was vorne am Pult gemacht wurde oder wie unsere Songs gesehen wurden oder so. Und wir waren nicht in der Lage, das mal halbwegs sinnvoll alles irgendwie mitzudenken. Ich weiß, dass da eine ganz blöde Stimmung einfach entstand, dadurch, dass wir immer hinten am Flüstern und am sonst was. Und das hat Dave dann irgendwie eine Zeit lang auch ziemlich nervös gemacht, bis es dann irgendwann auch zum Ausbruch kam. Also ich fand uns im Nachhinein, fand ich uns richtig scheiße als Band hinten, wie wir auf dem Sofa gesessen und geflüstert und gemacht haben und gar nicht begriffen haben, dass es um unsere Platte geht.
Was ich, also ich würde das ein bisschen relativieren wollen. Also zunächst mal, glaube ich, lag da eine grundsätzliche unterschiedliche Vorstellung vor. Was man sich klar machen muss, ist, die Band war ja nicht so gefestigt in ihrem ästhetischen Bewusstsein wie heute. Sondern zum Beispiel der Umstand, dass man wirklich einfach ganz normale, auch schöne Songs schreiben kann und das als Element of Form rausbringen kann, war ja gar nicht da. Wir hatten diese schönen Songs und ganz oft ging es darum, dass das aber jetzt nicht schräg, dass es aber jetzt schräg sein muss, dass es experimentell sein muss, dass es irgendwie anders sein muss. Also einfach diese Songs mit dem, wie wir spielen und wie wir das machen, zu spielen, dass das nicht reichte. Das musste reichen bei John Cale, bei der Try to Be a Mensch, weil wir gar keine Chance hatten zeitlich. Wir hatten ja nur 7 Tage für die Aufnahme. Hier hatten wir 18 Tage. Hatten wir plötzlich richtig Zeit. Und plötzlich hieß es dann, wieso machen wir denn aus diesen Songs nicht mal was ganz anderes? Also ein gutes Beispiel für mich ist dieses Lied, also wir haben ja sehr schöne und auch sehr eigentlich relativ klare Lieder da drin. Sowas wie auch Love and Happiness zum Beispiel. Ein bisschen punkig, aber so auch ein relativ klares Lied. Da wurde dann Veto am Ende unbedingt dieses Piano draufspielen wollte, das so ganz schräg oder so läuft. So oder so. Nach dem Motto, wir müssen das hinten raus noch einmal ausfransen lassen. Irgendwie zeigen, dass wir eigentlich nicht so eine Kommerzdödel, so eine Popdödel sind. Ein Lied wie A Girl Like You ist ein sehr simpler Popsong mit einer eigenwilligen Harmonik und auf jeden Fall von uns gespielt immer sehr stark nach Element of Crime klingt. Mit auch seltsamen Gitarren von dir und so. Aber das hat nicht gereicht. Sondern warum wird hier nicht mehr experimentiert? Warum wird es einfach nur... Das heißt, wir hatten zu wenig Zeit und zu viel. Zu viel Zeit, weil sozusagen, dass man sich so zusammenreißen muss, dass man einfach das Ding da reinklopft und sagt, ja, so sind wir halt. Dafür war es zu viel Zeit. Und zu wenig, um zu sagen, wir können diese ganzen Songs jetzt komplett dekonstruieren und daraus was ganz anderes machen. Weil es war ja nicht so, dass ihr zum Beispiel, ich sage einfach auch mal ihr, weil ich da Teil dieser Front gegen Dave ja nicht war, weil ihr hattet ja kein Rezept dafür. Ihr hattet ja nicht gesagt, ich würde gern Girl Like You anders machen und zwar folgendermaßen. Ich spiele eine andere Art von Schlager. Nein, weil wir hatten ja eigentlich letztendlich das gespielt, was wir in diesem Studio im Wedding auch gespielt haben. Nur dann sollte das eben besser werden. Und Dave wiederum, auch auf eine sehr Weise, auch, wie soll ich sagen, intrigant oder zumindest sozusagen die Band auch spaltend, gleichzeitig auch hinging und zum Beispiel sagte, ja, diese zusätzliche Zeit muss dafür da sein, das von der sogenannten Qualität her besser zu machen. Also zum Beispiel mit einem Klick zu spielen. Und ich glaube, das war das Spannungsverhältnis, warum dieses in der allergrößten Not bringt, nämlich der Mittelweg, den Tod. Wir hatten zu viel und zu wenig Zeit. Wir saßen zu viel und zu wenig aufeinander. Wir hatten eigentlich keinen richtigen Plan. Ich wollte einfach, dass es schöne Musik wäre, so. Und ich wollte dann so Sachen wie diese Bläser und so. Das fand ich irgendwie toll, ja. Aber das ist natürlich auch erstmal nur so, dass man da sagte, mir egal was passiert, ich möchte nur, dass wir mit einer Platte hier rauskommen. Was ja an sich auch vom ästhetischen Bewusstsein ja auch noch kein Plan ist. Ja. Und so ist im Grunde genommen, glaube ich, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, ich verstehe ja den Impuls, dass ihr sagt, wir wollen eigentlich eine andere Band sein. Wir wollen eigentlich gar nicht eine Band sein, wie bei der Tribe The Revenge oder bei der Basically Sad. Eine Band, die irgendwie mit ihren Möglichkeiten so eine Song spielt. Sondern wir wollen eigentlich eine Band sein, die diese Songs dekonstruiert und daraus experimentelle Musik macht. So hatte ich das damals verstanden und das konnte ich nicht, weil ich hätte nicht gewusst, wie. Und ich wollte es auch nicht, weil ich die Songs eigentlich schön fand.
Das Kuriose ist ja, wenn du, guck hier gerade nochmal auf die Setlist, dass ja im Grunde genommen all diese Aspekte eingeflossen sind in diese Platte. Ja,
natürlich.
Da ist ja alles da, da ist von No Home, Girl Like You, Murder in Your Eyes, das sind im Grunde genommen also eine stilistische Bandbreite, also wenn das nicht experimentell ist, ne? Aber das ist, also aus meiner Warte, meiner Erinnerung ist das auch einer, also bei mir einer großen Unsicherheit geschuldet gewesen. einfach nicht gefestigt in dem Kontext, die ganzen. Und gleichzeitig höre ich später die Musik und denke, also wenn das hier nicht ein ganz, ganz klares Statement ist, die Platte. Also wenn das jeder Song, hört man doch. Ja,
ja, das ist das Kuriose. Die Platte, ne? Die Platte galt bei euch als Popschweinerei, um es mal so zu sagen.
Ja, das oder? War, ja, ja. Richie, was wolltest wir du wollten sagen? Härter und...
Ja, härter, experimenteller, irgendwie anders, dreckiger, weiß ich auch nicht. Alles das, was nicht da war oder nicht da sein konnte, das wollte man auf einmal. Und das meine ich auch mit diesem, mit dieser Spannung hinten auf dem Sofa. Da wurden also ständig... weiß ich nicht, Sachen aufgebracht, die letztendlich einfach nur hinderlich waren, die wie eine Handbremse gewirkt haben für die Produktion.
Das hat ja vielleicht auch was mit der Peer Group zu tun, aus der wir kamen. Dave hat ja immer versucht, mich auf seine Seite zu ziehen und hat eigentlich irgendwie so versucht, mich so als Verbündeten gegen euch dann so, damit er überhaupt da durchkommt oder so. Und ich habe das zum Teil auch mit mir machen lassen und zum Teil auch nicht. Aber im Grunde genommen war ich eigentlich nur abgenervt, weil ich eigentlich das Problem nicht sah. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass wir nicht hart genug oder so sind. Einmal, weil ich es gar nicht so unbedingt hart haben muss. Und so ein Song wie The Way She Is, was soll das? Ich meine, wir haben jede Menge schräge Gitarren da von Jakob und so. Wir haben durchaus ein ganz eigenwilliges Schlagzeug von dir, Richard. Warum, weißt du, warum sollen wir das jetzt, was, wo ist das Problem? Ich habe mal das Problem nicht gesehen. Ich habe mich so gefreut, als diese Uptown Horns kamen. Und auf so einem Lied, so einem schönen Lied wie, sag schon.
Murder
in Your Eyes.
Almost Dead.
Ja, dass ihr dann diese Tom Waits-artigen, sehr schrägen, aber auch trotzdem irgendwie harmonischen Bläser spielten und so. Ich fand das alles ganz allerliebst und herrlich, ja. Und gleichzeitig war Dave immer am Meckern über euch und ihr wart am Meckern über Dave. Und das war, glaube ich, deshalb, glaube ich, ist das eigentlich eine Schlüsselplatte für Element of Crime auf seine, auf ihre Weise, weil da mal klar war, so geht's nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Also wir haben sozusagen das Stadium der Unschuld der ersten beiden Platten, wo wir gar keine andere Wahl hatten, als jetzt das zu spielen, was wir im Übungsraum auch gespielt haben, verlassen, ja, und traten in so eine Welt ein, wo eigentlich auf der einen Seite die Typen warten, die sagen, jetzt wird aber schön ordentlich gespielt, das spielst du nochmal, weil die Gitarre ist verstimmt oder so. Oder eben andererseits, lass uns das dekonstruieren und aus was diese Songs schreiben, nur als Anhaltspunkt nehmen für eigentlich eine ganz andere Art von Musik. Und da musste man sich eigentlich entscheiden, was für eine Art von Band wir eigentlich sind. Sind wir eine Band von, ja, Songschreibern eigentlich, die Songs machen und die Songs mit ihren Mitteln spielt? Oder wollen wir dann im Studio, weil das wäre ja der Punkt, wie dekonstruierst du das mit dem Schlagzeug und mit deiner Gitarre oder so, wie soll das sein? Ja, dann kommt Veto und spielt hinterher nochmal so ein Freak-Piano drauf, also was eher nach Paul McCartney dann schon fast rüberkommt, weil hatte Dave dann gesagt, das erinnert ihn irgendwie an Paul McCartney, der auch bei Liedern, die eigentlich sehr simpel und bieder sind, hinten versucht, das nochmal aufzumöbeln durch so ein Ding. Und das fand ich, glaube ich, ist war ein schwieriger Ansatz. Und um es mal so zu sagen, nach dieser Band, nach dieser Plattenaufnahme wollte ich aussteigen. Das war so. Ich hatte auf diese Band keinen Bock mehr. Ich fand die richtig doof. Und ich dachte, wenn die Leute diese schönen Songs und so eine schöne Platte nicht gut finden können, wenn sie das echt doof finden, dann sind das keine Leute, mit denen ich Musik machen kann. Weil das, so eine Musik möchte ich eigentlich machen. Weißt du? Also ich fand das, was die Band eigentlich gemacht hat, also wie du Schlagzeug gespielt hast, wie du Gitarre gespielt hast, die Ideen, die du hattest, die Songs, die wir eigentlich ja zusammen immer auch entwickeln, die Musik der Songs haben wir eigentlich immer zusammen entwickelt, ja, das fand ich gut. Und ihr fandet das auch hinterher, die Platte, richtig doof. Und das war eigentlich der Punkt, an dem eigentlich die Band eigentlich sich hätte auflösen sollen. Und der einzige Grund, dass wir es nicht getan haben und dass ich nicht da ausgestiegen bin, weil ich Jens Koopmann kennengelernt hatte, der einzige Mensch auf der Welt, der noch mit Element of Crime eine Tournee veranstalten wollte, und der hatte die Tournee schon gebucht.
Stimmt.
Und ich dachte, wenn ich jetzt diese Tournee nicht spiele, dann ist der am Arsch, weil der hat ja für die ganze Sache unterschrieben, das kann man nicht bringen. Und dann hat die Tournee eigentlich, dann nach der Tournee dachte ich dann, es ist eigentlich eine tolle Band und wo ist dann nicht das Problem, weil wir natürlich dann genau das Zeug dann wieder so gespielt haben, wie wir es immer gespielt haben. Ja? Aber immer, das sage ich jetzt mal so hart, ich rede jetzt sehr viel, aber das ist, um das mal von mir aus zu erzählen.
Nee, Sven, also, das ist total nachzuvollziehen und das war ja auch tatsächlich so. Also wie ich vorhin schon sagte, ne, rückblickend war ich da in der Wahrnehmung absolut limitiert. Ich habe so große Erwartungen gehabt, die ich vor allen Dingen, ich konnte die gar nicht umsetzen. Ich wusste nur, so wie Richard das ja auch gerade gesagt, sollte schräg sein und jetzt mal raus aus diesen klassischen Strukturen, weil ich auch viele solche Musik gehört habe und so. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was eigentlich der Wert dieser Band ist. Ja, also rückblickend würde ich sagen, ja, einfach nicht geschnallt. Das ist sozusagen, also das, vor allen Dingen im Hinblick auch darauf, dass das Spektrum an Musik, was ich ja selber gehört habe, von Crosby, Stills, Nash & Young bis ich weiß nicht was, da war ja alles dabei. Warum wurde das da so eng? Ja, warum habe ich mir, also warum habe ich, vielleicht auch, weil es so war, das ist jetzt die Band, ja, und die muss all meine Vorstellungen und Wünsche, also wie eine Beziehung im Grunde genommen, man geht in eine Beziehung und dann am Anfang so Honeymoon, dann geht es irgendwie so los, ist mal hier und da Problem und dann irgendwann geht es los, dass man sagt, so, das soll es jetzt aber sein, so muss das sein. Man weiß aber gar nicht genau, wie es geht und man lernt erst im Laufe der Zeit eigentlich, wie es geht, ja, und für dich war es halt auch immer klarer, weil den Großteil der Songs, ich glaube, hier hast du fast alle Songs geschrieben und das, ja und und das ist anders. Das ist also da da kommt ganz sicher auch ein anderer Blick mit einher. Und es ist auf eine Art auch mit mehr Verantwortung verbunden. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also ich reklamiere für mich große Unreife in dieser Zeit, muss ich sagen. Und es hat gedauert.
Ich kann dem nur zustimmen. Also ich denke auch, wir waren dermaßen dödelhaft irgendwie zu der Zeit.
Naja, das ist ja, jetzt würde ich es nicht sehen. Ich habe es damals so gesehen. Ich war damals voller Hass, ne? Also ehrlich gesagt, ich war echt scheiße drauf danach. Nee, wirklich. Also ich habe gedacht so, ey, was wollen die? Ja, und so. Aber im Grunde genommen, heute denke ich mal, naja. Es ist im Grunde genommen, dass die Band sich eigentlich an diesem Punkt für einen Weg entscheiden musste. Mhm. Und wir können froh sein, dass die Band, dass die Plattenaufnahmen nicht 6 Wochen waren, sondern nur 3. Ja, ist ja so. Weil wenn es 6 Wochen gewesen wären, wäre die Band auseinandergeflogen. Ja. Weil was willst du in 6 Wochen machen? Ja? Und dann war es so, dass was ich gleichzeitig, und dann müsst ihr mal was sagen, weil das Interessante war ja, es gab ja hier auch zum ersten Mal richtig Gäste. Ich meine, wir hatten John Cale bei der Try to be Mensch, das war klar, der war ja auch ein großes Idol und den liebten wir ja auf eine Weise sehr als Künstler und da kann man kaum Nein sagen, wenn der sagt, ich spiele mal ein paar Keyboards und so. Und bei der ersten Platte hatten wir als Gast den Pyrolator auf 1-2 Liedern, der auch die Platte gemischt hat und natürlich auch eine große Ikone sozusagen der elektronischen Musik der ersten Welle, der neuen deutschen Welle war, der Plan und so. Und das war klar, wenn der Chor da was spielt, das war auch ganz toll gemacht, das war Konsens. Und hier gab es ja zum ersten, die ersten Misstöne auch in dem Zusammenhang. Aber nicht bei den Uptown Horns. Die fanden, glaube ich, alle gut, oder?
Ach, die waren geil, ja.
Ja, die waren natürlich super, weil die genau diesen Aspekt mit reingebracht hatte, von dem man die ganze Zeit dachte, man kann das auch so machen. Ne? Und die waren natürlich auch beeindruckend in ihrer Arbeitsweise, weil, das muss man, glaube ich, wirklich mal kurz erwähnen, die kamen da rein. Ich glaube, die haben sich das Stück nicht mal kurz mal reingehört irgendwie. Dann haben die gesagt, danke, das reicht. Wir wissen, was wir jetzt machen. Dann haben die einen durchgezogen. Alle 4 irgendwie, jeder hatte auch eine Rolle. Der eine hat immer die Pfeifen gemacht und dann einer hat angesagt, wer was spielen soll. Und dann
ist ja jemand eine Mütze auf.
Genau, dann Tape was rolling und dann spielten die das in einem Ding so ein.
Die haben vorher ihre Instrumente imitiert. Die haben sich auf Stühle nebeneinander gesetzt und so und haben das so im Groben mit Mundgeblasen zusammengetan. Und
die waren, da habe ich später erfahren, die waren dafür bekannt, dass die in so ein Jour fix, so jede Woche so einen Abend in so einem Club hatten, wo jeder kommen könnte, um irgendein Lied zu spielen, selbst geschrieben oder von jemand anderem, egal, mit der Gitarre oder ohne, und sie würden das zu viert begleiten.
Da musst du fix sein.
Spontan.
Ja.
Ja, die fingen einfach an zu spielen, dann wussten die schon, was sie ungefähr machen. Ja, wir hatten ja 2 Stücke mit denen, die gemacht haben. Murder in Your Eyes und...
Und das fanden wir so gut, dass wir sie gebeten haben für Almost... Nee, es war umgekehrt, ne? Was war das erste Stück?
Bei Almost Dead hatte ich ihnen sogar extra die Noten aufgepinselt. Auf Bitten von Dave. Und bei Murder in Your Eyes, weil sie haben gesagt, Murder in Your Eyes, ob sie das noch machen können. Mhm. Und das hatten sie erst richtig so mit so ganz sauberen Steps, so Earth, Wind und Fire mäßig irgendwie hatten sie da reingeballert. Und dann, das fand ich aber gut, haben wir alle gesagt, ja, das ist ganz gut, aber vielleicht geht's ein bisschen schlabbriger. So ein bisschen lockerer, ein bisschen wilder, ein bisschen irrer. So, ne, ein bisschen more crazy und so. Und vielleicht ein bisschen so wie bei so Dr. John oder Tom Waits oder so. Und, ah, Dr. John, Tom Waits, haben wir Platten mitgemacht und so. Und dann haben sie gesagt, machen wir nochmal, kein Problem. Und dann spielten die das nochmal und dann spielten die dieses irre Zeug mit diesen komischen Sounds dazwischen und so. Ne? Das war geil. Und bei Dings auch, bei Almost Dead und auch so. Ja, Tom Waits, sowas in der Richtung. Ja, machen wir sehr gerne. Also ich dachte, kann ich so von In the Neighborhood und so, da spielen die, glaube ich, die Bläser. Das ist Wahnsinn, ja.
Also ich glaube, sowas hatten wir noch nie gehört oder auch gesehen.
Ja, auch die Arbeitsweise. Wir einfach zu viert da sitzen, jeder hat ein Mikrofon und alle zusammen im selben Raum. Und so, machst du dann so, ich mach dann so, zack, zack und so. Und zack, haben die dann reingespielt. Das war irre.
Beeindruckend, ja.
Ja, das hat mich, das war wirklich, das war der Flasher an sich. Und dann
Peter Scherer.
Ja, ein österreichischer Musiker, der in New York lebte. Ich glaube, der war viel in diesem Glenn Branca, John Zorn-Umfeld und so unterwegs. Ne? Der hatte so eine Band, wie hieß die noch? Weißt du das noch, Jakob?
Nee, ich weiß nur, dass er...
Der hat über so Projekten mitgemacht. Das waren so Avantgarde-Musiker eigentlich. Ja?
Der war jedenfalls, der hatte später mit Arthur Lindsay, Ambitious Lovers.
Genau, Arthur Ambitious Lindsay.
Lovers. Das ist im Grunde genommen die Szene. Also eigentlich auch, es ist auch absurd, ja, also auch peinlich, das jetzt zu erzählen, aber eigentlich Leute, die man irgendwie vergöttert und dann kommt der und man denkt so, oh nee, jetzt kein Keyboard, was soll das denn hier und so. Super, was der da gemacht hat.
Ja, das war das Ding. Dass Dave sagte, er kennt den und er würde den ganz gern für ein, zwei Lieder einladen. Er hat immer gute Ideen und so und auf dem Keyboard und hat das halt also den eingeladen. Und der hat eigentlich so ein paar kleine Sachen nur gemacht. Das war nicht viel. Ich fand die ganz interessant, aber es war tatsächlich, weil eben die Stimmung schon so aufgeheizt war. Hier wird versucht, uns zur Popgruppe zu machen. Das war so der allgemeine Tenor auf dem Sofa. Der versucht, uns zu einer Popgruppe zu machen, die wir nicht sind. Kommt also ein Keyboarder, jetzt dann, und dann geht's richtig ab, ne?
Ja, Keyboard ist schwierig, ne?
Ja, aber guck mal, wenn es John Cale spielt, war es okay. Ja? Dabei war der ja eigentlich genau aus derselben Ecke eigentlich wie John Cale, ne?
Ja, ich erinnere mich damals an diesen komischen Spruch. Keyboard ist wie ein Pariser. Ohne ist schöner, mit ist sicherer. Und das war im Groben unser Ansatz eigentlich. Und wir brauchten einen Moment, um da wirklich zu hören, was da abging.
Es gab noch ein Beispiel für so einen Konflikt. Das war Long Long Summer, ne? In diesen... Auch die Idee einer Single, das ist also Hitpotenzial, all diese Sachen.
Das sollte die Single werden, ja, genau.
Und dann gab es dann die schnellere Version noch.
Die wurde erst in Berlin aufgenommen.
Es gab eine Neuaufnahme, die war später. Ja. Da gab es die und da wurde viel drum gekämpft, wie poppig die sein darf. Also poppig hieß in dem Fall, was weiß ich, dass man also nicht gegen den Akkord spielt oder so. Also das war so ein, man hat ja nur zwei Akkorde, das Stück, eigentlich ein klassisches Element of Crime Stück. Also wie wir auf die Idee kamen, dass das jetzt unbedingt eine Single werden kann, mein Gott, ja, da musst du auch erstmal drauf kommen.
Ja, und also im Gesamten betrachtet die Platte selber rückblickend zu denken, mein Gott, das ist der Ausverkauf schlechthin, der künstlerische, ne? Das kann ja nur großer Unsicherheit geschuldet sein.
Großer
also,
Quatsch, ne?
Also das ist jedenfalls, die Platte ist alles andere als das. Ja, ne? Ja.
Also Peter Scherer, jemals hatte es nicht leicht, also aber der ist einfach zwischen die Fronten geraten, ohne zu wissen, wo er hinkommt. Also das war ein großes Problem. Ich weiß auch nicht genau, was ich... Ich musste dann teilweise noch Hammond-Orgel spielen, ein bisschen. Ich musste, der hat mir dann gezeigt, immer nur zwei Finger und so, damit man noch ein bisschen Keyboard zum Beispiel machen kann, dass es auch okay ist. Und das darf man ja nicht vergessen. Das fand ich auch eigentlich ganz gut. Wenn ich das machte, war das irgendwie okay. Das fand ich aber schon ganz nett eigentlich, weil die Stimmung war eigentlich schon so, dass man das hätte durchaus sich sozusagen umdrehen können. Dann haben wir so, der versucht ja das jetzt auch schon und so. Also es war so, dass die Band gerade so zusammenhielt in der Produktion, muss ich echt mal sagen. Gemischt wurde das dann allerdings in Berlin und da gab es dann auch noch mal Aufnahmesachen. Gibt es sonst zu der New York-Geschichte noch was zu sagen?
Ja, Roger.
Roger Moutinho haben wir da zum ersten Mal getroffen. Mhm. Der kam auch immer und sagte, was habt ihr denn jetzt für ein Problem hier? Der war so
hat der nicht gesagt, Long Long Summer ist der Hit?
Ja, der Hit. Der war sowieso, er war immer nur positiv, war so ein Sonnenscheinchen, 10 Jahre jünger als Dave. Ich glaube, die waren zusammen, haben die da Toningenieur gelernt, damals in New York, in diesem einen legendären Studio da. Und der dann später eben die Platten der Elements in Nashville dann gemischt hat.
Eine Sache fällt mir doch noch ein, ich weiß, dass Ich habe eine Gitarre, also rechts war der Comicladen beim Chelsea Hotel und links war ein Gitarrenladen, also Secondhand. Und die Gegend rund ums Chelsea Hotel, da waren einige Straßen, die voll mit Läden waren, die Gitarren und alle Arten von Instrumenten hat. Das war wirklich beeindruckend. Sowas hatte ich auch noch nie gesehen. Und links in dem Gitarrenladen hing halt immer eine braune Telecaster, die hing da die ganze Zeit. Und am letzten Tag bin ich da rein. Und ich weiß noch, Dave hat mir einen guten Tipp gegeben. Man spielt eine E-Gitarre erstmal so an, wie sie an sich klingt, bevor man die in Amp stellt. Und das ist die Gitarre, die ich dann gekauft habe und bis heute spiele, tatsächlich.
Ne? Ja, das ist die wichtigste Gitarre, die du hast, glaube ich. Ne? Oder?
Ja, die ist tatsächlich die braune, am meisten spiele.
Die braune Telecaster. Ne? Und bei mir kann ich nur sagen, was ich da auch zum ersten Mal hatte, war Sushi Takeaway, ganz ehrlich. Weil ich kannte Sushi eigentlich nur, weil ich mal für jemanden getippt hatte als Tipse. Ich habe damals auch noch gearbeitet als Tipse im Internationalen Institut für Vergleichende Gesellschaftsforschung. Der hatte uns mal zum japanischen Essen, es gab damals nur einen einzigen Japaner in Berlin, eingeladen. Nur ein einziges japanisches Restaurant. Das war das Exotischste, was ich je erlebt hatte, dieses Sushi-Essen. Und das hatten die da einfach als Takeaway. Konnte ich mir einfach so mitnehmen in so einer Plastikbox. Heute total banal, aber damals so total geflasht gewesen davon. Ja, also interessant, womit man dann auch so zu beeindrucken ist. Ne? Und du, was hast du aus deiner Zeit in New York?
Ich hatte auch noch ein schönes Erlebnis, wollte ich gerade sagen. Dave war der Meinung, dass, ich glaube, bei Welcome to the World war es, dass da ein bisschen Perkussion, sprich in diesem Falle konkret eine Triangel rein sollte, die ich auf eine bestimmte Art schlagen sollte, was ich nicht konnte. Und ich fand sowieso Perkussion, das war Quatsch, das war überflüssig. Also ich fand ein gut gespieltes Drum damals und alles andere, das war Blödsinn. Und jedenfalls, Dave bestand aber drauf, dass er sagte, er wollte das hier bei diesem Dings ausprobieren und wenn ich das nicht könnte, dann sollte ich mir mal jetzt bitte diese halbe Stunde Zeit nehmen und rübergehen zum Times Square in den und den Musikladen. Da würde hinten rechts in der Ecke in der Perkussionsabteilung ein kleiner Mexikaner sitzen, er würde ihn kennen, ich sollte ihm sagen, ich käme von Dave Young und er sollte mir mal eben das Triangelspielen beibringen. Und dann habe ich so gedacht für mich so, mein Gott, auch das jetzt noch. Und ich bin also los, habe diesen Laden gesucht, habe ihn auch gefunden, da ja 200 Meter langer Laden, 50 Meter Gitarren, 50 Meter Bässe und dann hinten rechts in der Ecke. Tatsächlich, dieser kleine Mann und ich sagte, ja, so und so, ich käme von Dave Young und schönen Gruß und er sollte mir jetzt mal bitte eben, ja, kein Problem, sagte er, nahm dann so ein Triangel und dängelte dann da los und ich stand da und rollte mit den Augen und dachte, das werde ich niemals können und warum muss man eine Triangel so spielen können? Und dann sagte er, ja doch, ist ganz einfach, komm mal her, so. Und dann hat er mir das über den Finger gezogen und hat mir dann die Technik, wie ich das und die alle Dreiecken zusammen und so. Und dann hatte ich so einen kleinen Grundkurs und wusste ungefähr, was ich da tun sollte. Und dann bin ich wieder zurück und wir haben das aufgenommen. Und Dave sagte, ja, siehst du, das klingt doch gut, das ist doch wirklich. Und ich dachte so, ja, aber ein Erlebnis war das jetzt schon gewesen.
Na, du galtst als plötzlich als Triangel-Wunderkind. Ich weiß noch genau, er saß da mit Roger zusammen und sagte, der Mann könnte ein Vermögen damit verdienen, weil du hattest offensichtlich das sofort geschnallt, wie das geht.
Das kam von diesem Mann.
Und das war, genau, sehr geil. Mir hat Dave dabei gebracht, diese Bo Diddley-Gitarre zu spielen, auch bei Welcome to the World, was ich auch nicht so richtig konnte. Er meinte, spiel das nicht immer nur so gerade, spiel mal diesen Rhythmus da rein. Und dann musste ich das machen. Und er hat die ganze Zeit sich bei Veto immer beschwert. Und das meinte ich ein bisschen intrigant, ne? Bei Veto immer beschwert, dass ich so ein scheiß Gitarrist sei. So als Rhythmusgitarrist ein Ausfall und so. Das war schon übel. Aber mein Gott, das ist lange her.
Ja. Ich glaube, Welcome to the World ist auch das Stück, wo ich im Solo von Moll auf Dur schalte. Bei der einen Note.
Ja, wie geil ist das? Das nennt man Blues, ne? So wird er gemacht. Moll und Dur zusammenwerfen, ist doch geil.
Auch mal weiße Tasten.
Ja, genau. Ja, aber das war schon, nehmen wir mal die Stücke durch. Murder in Your Eyes, eigentlich ein starkes Abgehstück. Haben wir danach nicht mehr viel, haben wir in den letzten 20 Jahren nicht mehr gespielt,
nee, oder? Aber wir haben es relativ lange gespielt.
Ja, relativ lange, weil es auch so ein schönes Abgehstück ist. A Girl Like You
spielen wir immer noch.
Könnten wir immer noch spielen. No Home.
Ist ein bisschen her, haben wir aber...
Geiles Stück. Also ja. Muss man echt sagen, geiles Stück, toller Text. Ich habe versucht, ihn auf Deutsch zu machen.
Damals. Das fand ich gut.
Ja, kein Heim. Kein
Weil
Heim.
Der Gary, der Freund von Dave, mich immer nervte, warum machst du nicht auch mal auf Deutsch Texte? Und ich dann so, ja, und dann habe ich kein Heim. Und wenn der eine Reim nicht so schlecht gewesen wäre, auf Schuh, gab es irgendwas, ich hatte jeweils, ein Reim war so schlecht, dass er, das ist mir zu peinlich. Ansonsten war es ziemlich gut. Kein Heim, kein, ich bin die Wanze unter deinem Fuß, genau. Und danach Super. War der Reim so schlecht. Ich bin der eklige Kerl, der Dreck und der Ruß. Das war Mist. Ja, also das war nicht in Ordnung. Und ich habe einfach keinen besseren, und das war so ein blödes Paarreimstück, das war im Deutschen eh immer gleich so sehr schlagermäßig, also sehr, sehr banal so rüberkommt. Paarreime sind im Deutschen eigentlich die Pest. Und deshalb habe ich das, aber das, der Text war eigentlich auf Deutsch ziemlich gut. Und ich habe gemerkt, soundmäßig wäre das auch gegangen. Also vom Sound her wäre es gegangen. Wenn der eine Reim nicht so kacke gewesen wäre, dann Almost Dead ist ein Hammerstück, ja. The Way She Is.
Well, Almost Dead ist interessant auch, weil das diese dünne Instrumentierung hatte. Das Schlagzeug, ja. Was ja nur aus einer Bassdrum und dieser leichten Snare bestand. Dann diese ein, zwei Gitarren, wir beide, später eingesetzt habe, die eigentlich nur diese Dreierbewegung machen. Ja. Sonst überhaupt gar nichts. Der Bass ganz stoisch und dann die Stimme sehr expressiv. Also wirklich Predigermäßige, ne? So
darüber. Ja, da kam dieses Soul-Ding, ja. Von dem du letztes Mal gesprochen hast. Also Percy Sledge, Otis Redding, solche Leute. Das kam da irgendwie raus. Also das war das Stück, in dem ich da so dem am nächsten kam, jemals, ever. Dass man das Gefühl hat, ich habe auch so eine Art von Stück. Also das war ganz, und dazu dann natürlich diese Bläser, diese Marching Band Bläser, also von der New Orleans, von dem traurigen Teil der Beerdigung. Das ist schon natürlich mega gewesen, ja. The Way She Is.
Das ist auch kurios, weil wenn man jetzt gehört hat, wie wir im Argen miteinander lagen, wie wir über Kreuz lagen und wie schön wir dieses Stück eingespielt haben, ja. Mit der Slide-Gitarre, diese ganze Begleitung, so als ob wir sowas schon immer haben spielen können, ja, als ob das überhaupt gar keine Probleme gibt.
Und
ja,
das was uns die ersten Jahre der Band überlebt hat lassen, dass wir bei der Musik dann doch was hingekriegt haben, oder? Ich meine, dass man dann am Ende dann doch, dass wir, aber deshalb habe ich mich auch gewundert, dass ihr danach immer noch sagtet, die Platte ist scheiße. Weil das war ja so. Das fand ich hart.
Ja, weil wir das nicht unterscheiden, also ich konnte es nicht unterscheiden. Für mich war das im Grunde genommen diese ganze Querlage, dass man irgendwie nicht zusammenkam, dass man vor allen Dingen ja nicht wirklich kommunizieren konnte, die Probleme. Das war ja nicht das Problem, dass man unterschiedliche Geschmäcker oder Vorstellungen hatte, sondern man konnte nicht in einer Form kommunizieren, damit, so dass wir zu einer Einigung kommen oder sonst hier, und wo wir uns einigen konnten, dann am Schluss war es dann beim Einspielen immerhin, ja, also dann,
ja.
Aber im Rückblickend hat das immer eingefärbt, diese.
Das gab sozusagen eigentlich so eine praktische Seite der Band und eine ideologische Seite der Band. Und auf die ideologischen Seite haben wir uns eigentlich immer behakt. In der praktischen Seite kann man nicht immer das raus, was rauskommen musste. Da hatten wir eigentlich kaum eine Wahl.
Ja, da, ja. In der praktischen Seite gibt's ja die Kraft des Faktischen, ne? So wie jeder spielt, spielt
ja,
er halt, ne?
Genau, also, ja, ja. Das war schon interessant. Dann, The Way She Is gab es dann auch als Bonustrack auf der CD, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dass CDs immer einen Bonustrack brauchten, weil das noch so wenig verkauft wurde, gab es dann The Way She Is in der Piano-Version, wo ich den jetzt alleine mit dem Piano gespielt habe. Also so ein Moment von so Classic Rock, möchte ich mal sagen. Kann man machen, muss man nicht. Aber jeder macht das mal irgendwann, sage ich. Mal zu meiner Verteidigung, außerdem war es auch ein bisschen von mir aus eine Rache an euch. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich sag's euch, wie es ist. Es war eine Rache an euch.
Dankeschön. Ja. Geht schon in Ordnung.
Aber auch eine schäbige, wie ich finde. Das hätte ich nicht. Aber die Version ist okay. Das kann man machen. Es ist nicht die Band. Also man muss auch mal sagen, also wenn man eine Band macht, dann sollte man sowas eigentlich nicht machen als Sänger. Das kommt immer cheesy rüber. Ja, das ist dann schon der erste Distanzschritt. Long, Long Summer haben wir dann noch ein Kurzo aufgenommen in Berlin da, beim Mixen.
Oh ja, Freunde eingeladen. Ja,
im großen Hansa, Buffet, im großen ja. Hansa-Studio. Hier haben wir sie alle. Uwe Ahrens von Zatopek, Orm Findal, der Komponist, Eberhard Flöter. Also alles, Max Gold war dabei.
Niki Sudden
war dabei. Peter Stefan auch von Zatopek. Albrecht Pieper, alter Kumpel von mir. Ja, waren ganz viele Leute dabei. Ne?
Was war ich dann? Frank Tenge,
Zlatko Matic, sag ich.
Echt, ja? Ja, war, ja, auch ja. Dabei.
Zlatko Matic war auch dabei.
Ja.
Peter Gabler. Deine Schwester, Anne. Jakob, die war auch dabei, siehst du mal. Aber da haben wir noch einen Chor dazu aufgenommen. Es hat also auch so einen Hauch, da wehte so ein Hauch von We Are The World durch das große Hansa-Studio, weil der hat das so ähnlich auch aufgebaut. Also er hatte dann so Mikrofone für den ganzen Chor so über den Raum verteilt und alle zusammen sangen das. Nur manche von denen hatten auch einen Kopfhörer. Es war alles wie bei We Are The World, ja. Ja, schon geil irgendwie. Und Long Long Summer, so haben wir neulich auch mal wieder gespielt irgendwo. Kann man machen. Bei diesem Weißes Papier geht, glaube ich, haben wir das. Mhm. Haben wir nicht gespielt? Oder doch? Ich weiß gar nicht
mehr. Nee, ich glaube, wir haben es nicht gespielt.
Dann doch nicht. Doch ein bisschen zu flach gewesen. Ne? Ja. Welcome to the World, haben wir schon drüber gesprochen. I long for you. I long for you. Erinnert sich jemand noch?
Oh ja.
Das war ein großer Hit geworden in Israel. Das war ein Mega-Hit in Israel gewesen. Als wir in Israel gespielt haben, 1991, sind die sich weinend in die Arme gefallen, als wir I Long For You gespielt haben. Das war ein Radio-Hit in Israel. Keiner weiß, warum.
Das ist so wie bei Nur Gott weiß man es noch, warum das in Israel...
Nur Gott anymore. Das war auch so durch diese...
Nachvollziehbar.
Ja, durch diesen Kampf zwischen Laizisten und religiösen Fanatikern natürlich. Aber I Long For You war eigentlich der absolute Mega-Hit. Da sangen die auch alle mit und so. Irre. Ja, hätte man nie gedacht. Love and Happiness haben wir neulich gespielt. Wisst ihr noch? Mhm. Haben mit Apples in Space als Vorgruppe, die haben da hinten den Chor mitgesungen. Was Richie hier bei... Richard, du hast hier gesungen, ne? Love and Happiness.
Ja, ich glaube,
Die zweite Stimme, ne?
Ja, ich glaube, wir haben alle dann noch Chorgesang gemacht hinten.
Ja,
ne?
kann sein.
Aber genau, ich ganz hoch.
Stimmt, du ganz hoch. Dann Nightmare, muss sagen, Evergreen, ne?
Nightmare ist tatsächlich auch so ein Signature-Stück wie Don't You Smile. Kommt das aus der Serie? Ist eigentlich das Nachfolgestück von Don't You Smile. So ein düsteres E-Moll-Stück.
Lang, fünf Minuten, 40 Sekunden.
Das ging auf die Basslinie zurück, mit der Veto kam. Ne? Veto hatte diese Bassi.
Dann wieder so ein Gegenrhythmus mit der Gitarre. Ne? Und dadurch hatte das schon so eine ganz eigenartige Textur, ne?
Extreme Spannung beim Aufnehmen, erinnere ich mich noch, den Take zu machen.
Dann der Refrain, also diese Art Refrain, das geht ja auf diese, und dann dieser, was ist es, ein Diminished Chord, der letzte, ne? Dieser eigenartige Akkord, der ganz am Ende kommt.
Whim, this is the love song.
Und dann wieder zurück.
This is a nightmare, genau. This is a nightmare. Das wollte Heino Wirth. Der legendäre Polydor-Chef jener Tage, der ja auch die ganze Sache überlegt hatte mit der Progressive Music Abteilung und so, der wollte das zur Single machen.
Oh, klasse.
Zur Radio-Single. Klasse. So, das war sogar uns zu viel, ne, oder? Da haben wir gesagt, so, ey, Heino, komm jetzt
Geht's
hier mal.
Noch?
Ja, du verspielst unsere Zukunft.
Aber ich erinnere mich noch, wir haben tatsächlich Long Long Summer im Rahmen, in Straßburg, im Rahmen einer Playback-Show gespielt, also wir haben es ja nicht gespielt, aber wir sind aufgetreten und dann hieß es, die Single-Version, also die schnellere Version des Stückes kommt noch und wir standen auf der Bühne, hatten auch eine Art Einzähler und das Stück ging los und wir waren präpariert für die schnelle Version und es kam die langsame
Version.
Und das war ein wirklich sehr eigenartiger Moment, muss ich sagen.
Ja, also das muss man, das war auch übrigens ein Konzert, wo wir damals die Fred Banana Combo treffen, aber wo auch die Ärzte gespielt haben, es war so eine Eurovisionssause. So Frankreich, Deutschland, Eurovision, Fernsehen, Tralala, Playback, Riesenhalle, alles voller Kids und so. Die Ärzte spielten und hatten ein T-Shirt an, das letzte Mal Playback. Die Ärzte zum letzten Mal Playback und kurz danach haben sie sich aufgelöst, haben sie ihre Abschiedsrunde gemacht, sich aufgelöst. Da war noch Sani dabei. Nee, da war der andere dabei, wie hieß der? Genau. Bassistennamen, man kann sich ja nicht immer alle merken. Ne? Obwohl, das war ein sehr, sehr netter Kerl, der war auch super, das war ein toller Musiker. Jemals haben wir dann also diesen Chor aufgenommen, wir haben das Ding im Hansa-Studio gemischt, in dem alten Hansa 2-Studio mit diesem großen Saal, mit diesem Kaisersaal oder wie das heißt. Ne? Und dann waren wir damit fertig. Und dann, wie gesagt, ich wollte eigentlich aussteigen, wir machen diese Tournee. Und diese Tournee lief eigentlich super. Hm. Da hat auch niemand mehr gesagt, lass uns das für die Tournee, für live dekonstruieren, die Songs, und lass uns das experimentell machen. Das war ja gar nicht mehr der Punkt. Wir haben einfach die Sachen gespielt und das war eine ganz tolle Tournee. Danke Jens Koopmann, wenn der nicht gewesen wäre, seitdem unser Agent.
Hm. Und den Zug gab es eine Radiosendung, das Schweizer Radio hat das aufgenommen. Und diese Live-Aufnahme War ein tolles Ding. Die war qualitativ echt, also da war zum ersten Mal, dass wir, fand ich, einen Gig gespielt haben, den man sich gut anhören konnte.
Ja, das war echt irre. Und ich muss auch sagen, gut, die Platte kam dann raus, sie hat nicht die Erwartung erfüllt. Sie war durchaus, hat man erwartet, weil man das sowieso erwartete, dass man mit jeder Platte mehr verkauft als mit der letzten, dass die Band eben eine Band auf dem aufsteigenden Ast ist und deshalb jetzt eigentlich ihren Durchbruch schaffen muss. Und das haben wir nicht geschafft.
War sie zu bunt, Fragezeichen?
Nein, die Platte hat sich einfach 10.000 Mal verkauft und ich glaube, sie hätte sich immer 10.000 Mal verkauft. Der Titel Freedom, Love and Happiness ist eigentlich, glaube ich, war ein Vorschlag von Veto, der das auch ironisch meinte, nach dem Motto, hier wurde einer Friede, Freude, Eierkuchen gemacht, was eigentlich ein bisschen doof ist, was aber jetzt auch ehrlich gesagt, muss man ehrlich sagen, mit dem, was auf der Platte ist, gar nicht so viel zu tun hat. Oder immer mittlerweile, wenn wir Freedom, Love and Happiness hören, sagen wir, ja klar, die Platte, wir hören, haben sie also im Ohr. Aber eigentlich ist das als Titel für die Platte.
Es gibt das Stück Love and Happiness, ne?
Ja, aber als Titel für die Platte eigentlich, weil es eigentlich doch eine sehr, sehr, sehr bluesige, soulige und auch melancholische Platte. The Way She Is, Almost
Dead.
Ja,
das stimmt.
Und das dann Freedom, Love and Happiness ist im Grunde genommen eigentlich ganz pubertärer Kack, wenn man sich's überlegt.
Bisschen unglücklich, ja.
Das Cover ist vielleicht auch nicht das Passendste.
Nee, orange, grün, rot, das ist also, trifft die Musik jetzt auch nicht so.
Eigentlich eher so Vorwegnahme eigentlich vom Techno-Cover so. Das hat die Sabine damals gemacht, ne?
Sabine Siegfried,
die wir sehr gern mochten, die wir aus dem Westwerk kannten und wir hatten sie gebeten, einen Entwurf zu machen.
War Chris nicht auch dabei?
Ja, Chris Zander hat, glaube ich, da die Fotos gemacht.
Oder den Typo.
Die Typo, ja. Typo. Okay. Was ich aber sagen muss ist, und das ist ein altes Problem von mir gewesen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich Leute mochte und die haben was für die Band getan, dann konnte ich immer nicht Nein sagen.
Ja.
Oder? Ich meine, da kommt die Sabine mit diesem Entwurf und ich mochte die echt gern, die war auch klug und so und die war auch, der Entwurf hatte ja, kann ich auch verstehen, ja, so, aber ich fand es eigentlich nicht passend für die Band, aber ich konnte nicht Nein sagen. Ich konnte nicht sagen, nee, das möchte ich nicht. Weil ich einfach, ich wollte nicht von ihr nicht gemocht werden, weil ich jetzt diesem Entwurf Nein sage.
Ja, wenn wir beim nächsten Podcast zur nächsten Platte kommen, dann haben wir da auch nochmal ein Cover, ne? Wo das auch ähnlich gelagert ist. Ne? Also wir haben ja viele der Freunde, Bekanntschaften und so weiter. Das war im Grunde genommen das Umfeld, in dem wir auch gearbeitet haben, in allen Bereichen. Und das hat auch gedauert, bis wir uns, glaube ich, auch da emanzipiert haben. Es war eigentlich erst mit der Live-Platte, dass wir gesagt haben, wir holen jetzt mal jemanden, der nicht ein Freund ist oder so, sondern jemand, der Cover professionell macht und vielleicht einen anderen Ansatz findet.
Ja, das ist, ja, weil man sich dadurch eigentlich befreit, ne? Zumindest von diesem Problem, dass man eben nicht Nein sagen kann. Wobei, wie gesagt, wir hatten eben Glück eigentlich bei den ersten beiden Covern, bei diesem jetzt nicht so, bei dem da drauf glaube ich auch nicht. Was wir hier, glaube ich, fast zum letzten Mal gemacht haben, bis auf die Romantik und die Psycho, ist, dass wir hier jedenfalls der Platte einen Titel gegeben haben, der nicht ein Songtitel ist. Mhm. Es gibt zwar Love and Happiness, aber Freedom, Love and Happiness, davon ist ja nicht die Rede. Und hat auch für viel Verwirrung gesorgt, der Titel. Also was ist das jetzt hier, Friede, Freude, Eierkuchen oder was? Also ich weiß aber, Richard, wir beide, glaube ich, gingen dann auf Interview. Nee, es war bei der nächsten Platte. Aber jedenfalls, das hat alles nicht so richtig funktioniert. Die Platte ist dann auch, muss ich sagen, von der Politur auch nicht gut behandelt worden. Da hat auch unser Produktmanager damals, der Tim, nicht aufgepasst. Also ich weiß noch genau, ich sollte dann alleine auf Interviewreise gehen. Nachdem also bei der Try to be Mensch, ich glaube, du, Richard und Veto auf Interviewreise, was sollte ich alleine die Interviews geben? Ich rief eine Woche vorher an, um zu sagen, also oder ein paar Tage vorher, also ich glaube drei Tage vorher, rief ich bei der Polydor an, bei der Produktionsleiterin da, bei der Promotion Abteilungsleiterin, sagte, hör mal, ich habe noch keinen Plan bekommen für die Senderreise, hieß das damals, also für die Interviewreise. Die dauert immer so eine Woche, man war durchgetaktet, 12 Interviews am Tag und in welchem Hotel man steht, in welcher Stadt man ist und so weiter. Und dann meinte sie, oh. Dann war nur so, oh.
Komplett vergessen.
Ja, Sven, pass mal auf, ich rufe dich gleich zurück, okay? Ich rufe dich gleich zurück. Und dann rief sie dann irgendwann zurück und sagte, pass auf, wir haben das noch nicht zusammen, aber wir kümmern uns drum, wir machen jetzt ein bisschen was klar. Also sie hat sich auch verplappert. Also sie hatten das vergessen. Und unser Produktmanager hat auch vergessen, das rechtzeitig irgendwie zu klären und darauf zu achten. Also wir sind ja auch ein bisschen also durch den Rost gefallen, muss man sagen, was bei so einer großen Plattenfirma leicht passieren kann.
Ja, und
Warnung an junge Musiker. Musiker kann leicht passieren, nur das Rädchen, das quietscht, bekommt das Öl.
Genau, und angesichts der Promotext Think Big, ne, war das.
Ja, Think Big und so, ja, wir nach New York gegangen sind, Big Apple und so. Mhm. Und dann haben sie einfach die Interviewreise vergessen. So kann es halt kommen. Ne? Wir hatten noch keinen Manager, ne? Die Band hatte sehr, sehr lange, eigentlich bis Ende der 90er Jahre, keinen Manager oder keine Managerin. Nicht. Und das ist, ja, und wollte das natürlich auch nicht, hätte sich auch niemals auf einen einigen können. Ja, und da zeigte schon mal, wie sich, aber da zeigte schon mal, wie sich das rächt. Ja. Denn wie gesagt, nur das Rädchen, das quietscht, bekommt das Öl, wenn da nicht jemand ist, der jeden Tag bei der Plattenfirma anruft und sagt, was habt ihr heute für die Platte getan? Dann geht die irgendwo unter zwischen Philipp Bohr und Bernhard Brink. Ist einfach so. Ja. Weißt du? Und das war, muss man sagen, das ich weiß nicht, ob sie erfolgreicher hätte sein können, aber dass man sich dafür überschlagen hätte, alles für sie zu tun, auch auf der Plattenfirmenseite, kann man nicht wirklich sagen. Ja. Und insofern sind wir da auch nicht schuldig, finde ich. Ja. Und die Platte ist ja wahnsinnig gut. Mittlerweile haben die sich ja alle zigtausendmal verkauft. Aber die Platte ist auch, muss ich sagen, ist wirklich gut. Und wir haben aber einige schwerwiegende Fehler gemacht. Ja, glaube ich. Und der schwierigste war, glaube ich, dass wir uns nicht wirklich vorher geeinigt haben, was wir eigentlich wirklich wollen in diesen 18 Tagen im Studio. Ja. Ja, gibt's sonst noch was zu erzählen? Die Tournee war gut, dann die Tourneeplatte hat sich gut verkauft, also für uns, aber nicht besser als die davor, was schlecht war, dann also einfach schlecht, ne? Bei der nächsten musste man das dann unbedingt, jetzt muss es aber und so, da kommen wir dann beim nächsten Podcast dazu. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr noch was zu erzählen? Ist noch was Wichtiges dabei?
Ich glaube, es ist ausführlich erzählt worden, was da.
Also ich glaube, dass diese Platte hat viel bei mir jedenfalls, also weil ich habe tatsächlich viele Songs ging auf mein Konto, so die ersten Ideen so. Ne? Also wie gesagt, bei Nightmare war es Veto, bei anderen Songs war es doch du bei 1, 2, aber bei vielen ging es auf mein, hatte viel damit zu tun, dass ich damals viel Soul-Musik gehört habe, viel sowas wie, naja, Percy Sledge, Otis Redding, aber auch solche Sachen wie die Stranglers, das etwas spätere Werk, Feline und so weiter, wo sie auch viel mit so Dreiertakten arbeiteten und so relativ sanfte Songs machten und so. Und das fand ich irgendwie gut, ja. Die Bläser waren halt, fand ich ganz toll, weil die mich an Tom Waits erinnerten, aber auch an Lester Bowie und so Leute, Brass Fantasy und so. Das war also so eine, wo man also auch, und dafür hat es sich eben dann tatsächlich meiner Ansicht nach gelohnt, nach New York zu fahren, weil man da plötzlich auch einen Einblick in diese Welt bekam, wie diesen Uptown Horns zum Beispiel, wie man auch Musik machen kann.
Ja, das kam, das, da gibt's, fällt mir doch noch was zu ein, nämlich, nämlich der Umstand, dass man zum ersten Mal konfrontiert war mit Musikern, die sich einfach hinstellen, das einspielen und später bei den Konzerten im Loft auch gesehen hat, die amerikanischen Bands, wenn die kommen, die spielen und die spielen das. Also das Üben war ja so ein bisschen, wer übt, bescheißt die anderen, hat Ecki Busch immer gesagt. Aber die konnten ihr Zeug halt richtig spielen und ich weiß, wie beeindruckend das war. Und später erst habe ich gelernt im Grunde genommen, dass die halt viel, viel mehr spielen. Also die, also wie du erzähltest, ne, die, da gibt's so einen Arm, jeder kann kommen mit einem Song und man spielt einfach dazu. Also dieses Training überhaupt, ja, um dann so locker auf der Bühne zu stehen, ne. Also ja, das war das erste Mal, dass ich da mit Kontakt hatte und nicht dachte, oh, Streber oder so, sondern dachte, oh, okay.
Ja, das gab verschiedene Bewegungen bei uns. Also einmal kamen wir natürlich auch letztendlich aus dieser Ideologie, und die ist ja auch gar nicht so falsch, der genialen Dilettanten. Ja. Ne? Dass man also dachte, wenn man gut spielen kann, ist man schon Verräter an der Kunst, weil man im Grunde genommen so ein Handwerker wird.
Ja, da ist die Seele, ist zu viel geübt, ne?
Ist die Seele raus. Und dass das gar kein Widerspruch sein muss, das haben wir gar nicht. Aber dass jemand wie Rubinstein trotzdem gut Piano spielt und eine Menge Seele drin hat oder vielleicht gerade, weil er so viel geübt hat, das haben wir natürlich geflissentlich übersehen. Und bei den ganzen tollen Musikern, die man dann kann, die man auch bewundert hat, hat man plötzlich gemerkt, hey, die haben sogar noch ihren Act echt zusammen, ja, die wissen noch, wie man es macht. Und das, Aber gleichzeitig darf man natürlich dann nicht so eine Handwerk-Übel-Band werden, weil das wäre uns auch nicht gut bekommen, glaube ich, oder?
Ja, aber die Uptown-Horns zu beobachten, das war wirklich ein Schlüsselerlebnis. Das fand ich auch, das ging ja mir auch so. Das war einfach, das hat geknistert und gefunkt. Ne?
Aber auch deine Geschichte mit der Trial, die ich ehrlich gesagt heute zum ersten Mal höre. Ja, ohne Scheiß, das hast du mir nie erzählt. Ja, damals hat man ja auch kaum noch miteinander geredet, im Zusammenhang mit der Produktion. Ich dachte einfach nur, du hättest dich da als Naturtalent, du warst das absolute Triangel-Genie plötzlich.
Durchaus.
Aber dass man so einen trifft und der einem das dann so zeigt und auch so gerne einfach sagt, ja klar, kein Problem, wenn du von Dave kommst, zeig dir mal eben, wie es geht und so. Das ist diese Haltung, ist natürlich ganz großartig, ja. Das macht schon Spaß. Und gleichzeitig war es ja so, dass wir auch diese Musik eigentlich relativ simpel gehalten haben, weil man musste das ja auch betrunken spielen können.
Ja, nicht nur betrunken, ne?
Unter Drogeneinfluss.
Unter Drogeneinfluss, ja.
Wo es auch hilft zu üben übrigens. Also mir aufgefallen, wenn du viel geübt hast, läufst du ja teilweise auch auf Autopilot und kannst also auch sogar aus einem Tee haben. Heute kann ich das gar nicht mehr, weil ich das körperlich nicht mehr durchhalte. Aber damals war man ja eigentlich immer bestruft. Diese Tourneen waren ja ein einziger Exzess in Alkoholismus und Kater. Also so, immer so abwechselnd, so super breit und also zum Soundcheck Bier getrunken und so schon und dann abends um 10 erst gespielt und schon halb breit und so. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ja, ähnlich.
Ja, ähnlich.
Ja, das war so, ne? Weil ich hab endlich alles umsonst und so auf Tournee. Das ist ja auch. Kühlschrank ist voll und so. Das sieht man heute bei den Vorgruppen, freut man sich immer. Ich freue mich immer bei den Vorgruppen, wenn die ordentlich den Kühlschrank leer trinken und so. Und immer so, ja, genau, das ist der Geist, den musst du schon haben. Ja. Naja, aber wir hatten dann auch auf der Tournee, muss ich sagen, wir hatten dann auf der Tournee durchaus so 150, 180 Zuschauer im Schnitt, also doch auch mehr als bei der Try to be Mensch. Die Band hatte auch ihren Ruf ein bisschen gefestigt. Das war zwar eben nicht für die Plattenfirma, die Polydor, der große Durchbruch oder so, aber für uns sozusagen, dass wir als ernstzunehmende Akteur auf dem Markt da unterwegs waren, die Leute uns beachteten, war das durchaus eine wichtige Platte und hat auch sehr viel gebracht, ne? Trotz aller dieser Missverständnisse durch Titel und Design und so.
Ja, und dann kamen wir nach Berlin und konnten im Quartier Latin spielen, was ja damals irgendwie ein toller Club war. Und für
das
uns
haben wir bei der Toy to be Mensch aber schon gemacht.
Mhm. Ja, okay.
Das war beim Quartier Latin. Das war, okay. Mit der Turbosound, hat er drei Turbosound-Boxen links und drei rechts. Genau. Ja, hat er noch zwei dazugeholt, zu der einen, die wir auf Tournee hatten. Das war schon, da hatten wir 400 Leute damals im Quartier bei der Toy to be Mensch. Und da hatten wir dann aber, glaube ich, schon so 800. War schon fast voll.
Ja, das war ziemlich gut.
Da waren wir ziemlich geflasht. Ja.
Ich weiß, dass ich den LKW durch die Einfahrt fast nicht reinbekommen habe. Dabei hätte ich nur die Spiegel anklappen müssen.
Aber bist du unten mit dem Rad, mit der Radkappe gegen den Rammstein gekommen? Ja, das war so ziemlich alles, oder? Was wir zum Thema Freedom, Love and Happiness 1988 in New York, Element of Crime, in diesem Moment sagen können. Und wir sehen uns wieder dann bei Podcast Nummer 4. Der wird sich mit der Platte The Ballad of Jimmy and Johnny beschäftigen, die wir 1989 aufgenommen haben.
Genau.
In diesem Sinne vielen Dank.
Bis dahin.
Auf Wiedersehen.
Tschüss, bis gleich.
Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.